Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Jede Menge Wolfskinder, ein Mädchen mit Schulphobie, eine junge Frau, Frankenstein-Erfinderin, die Schriftstellerin werden möchte, ein mystisches Wesen, das den Winter vertreibt, ein Marionettenspieler und seine Puppen und ein hochspannender Comic, in dem Zeichnerin und Porträtierte im Dialog stehen. So beginnen wir das neue Jahr. Wie immer am ersten Samstag im Monat begrüßt sie Ute Wegmann. Und ich begrüße außerdem eine Jurorin der besten sieben Jury, heute aus Berlin zugeschaltet, Caroline Röder, Professorin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Caroline Röder, haben Sie Vorsätze fürs neue Jahr?
Ja, vielleicht weniger Vorsätze haben und die Nerven bewahren.
Das ist gut auf jeden Fall. Ich habe mir vorgenommen, mehr schlafen und weniger gruseln, was natürlich ein bisschen von der Weltlage abhängt. Aber mehr schlafen wollte auf jeden Fall auch Mary Shelley, die Protagonistin des ersten Bilderbuchs. Aber mehr noch als das wollte sie den Schreibwettbewerb gegen die Freunde im Sommerhaus von Lord Byron gewinnen. Allein, es mangelte ihr am Anfang noch an einer Idee. Die kam dann im Laufe der Nacht. Lynn Fulton, amerikanische Schriftstellerin aus Kalifornien, hat die Geschichte der Erfindung der Frankenstein-Figur nachvollzogen und bebildert hat das Bilderbuch die italienische Illustratorin Felicita Sala, geboren in Rom, aufgewachsen in Perth, jetzt lebt sie wieder in Rom, ist eine mit Preisen geehrte Künstlerin und man kann auch sagen, unser heutiges Buch wurde 2018 als eins der besten 10 Bilderbücher von der New York Times ausgewählt. Caroline Röder, Frankenstein. Es scheint, als ob es darum geht, aber eigentlich ist das nicht ein bisschen sogar Nebensache. Es geht doch mehr noch fast um das Schreiben und um Emanzipation, oder?
Ja, also ich fand das auch eigentlich eine kleine Biografie. Und zwar eigentlich eine Biografie sowohl von Mary Shelley als auch von ihrer Mutter. Die wird ja dann auch noch eingespielt sozusagen. Nicht nur deswegen, weil es in dem Buch so schön heißt, Mary hat das Alphabet gelernt, indem sie mit dem Finger über die Buchstaben auf dem Grabstein ihrer Mutter strich. Das fand ich sehr schön. Und diese Mutter war eben die Mary Wollstonecraft und eine berühmte Frauenrechtlerin. Die wird auch sozusagen vorgestellt, aber natürlich wird erstmal diese Mary vorgestellt als jemand, die Autorin werden möchte und dann eben in diesem Wettbewerb, wie Sie schon gesagt haben, gerät und dort nach einer Idee sucht, eine eigene Geschichte schreiben zu können. Und dann, Gott sei Dank, schläft sie nicht ein, so wie sie das vorhaben, sondern sie bleibt in einem Tag-Nacht-Traum, in einem Horrortraum, in einem Schreckensmoment. Und da sieht sie quasi visionär ihre Story. Und ja, Frankenstein ist born dann in dem Moment.
Und wir müssen noch dazu sagen, wir befinden uns im Jahr 1816.
Ja, genau.
Also von daher ist diese Idee, Schriftstellerin zu werden, natürlich noch mal eine ganz, ganz andere, als es 100 Jahre später wäre.
Genau, sie wird eigentlich als eine nur aus dieser Gruppe genannt und dass sie nun diese weltberühmte Geschichte dann kreieren wird und dieses Monster schaffen wird, das ist da am Anfang noch gar nicht abzusehen. Es wird aber gezeigt, wie sie sozusagen das entwickelt, auch aus diesem Bild, aus dieser Vorstellung, dass dort eine Figur liegt und ein Wissenschaftler sich über ihn beugt, eine tote Figur und ihm dann eigentlich das Leben einhaucht, dann aber flieht und sie findet dann eben diesen Frankenstein, der dann ja medial eine Erfolgsgeschichte hat. Aber die literarische Vorlage ist eigentlich ein bisschen anders und es blickt eigentlich viel liebevoller auf diese Figur oder also viel genauer. Und in dem Nachwort steht, dass Mary Shelley eine Science-Fiction-Geschichte erfunden hat. Dem möchte ich widersprechen. Das ist wirklich eine Gruselgeschichte und weniger Science-Fiction. Und man sagt eigentlich, dass damit eben so die ganze Zivilisationsangst in diesen Jahren in diese Figur eingeflossen ist.
Was können wir zu den Bildern sagen von Felicita Sala?
Die sind, finde ich, sehr atmosphärisch und sehr gelungen. Sie zeigt natürlich diese Zeit des 19. Jahrhunderts in so braunen Tönen und es ist auch alles in das Kerzenlicht getaucht, in dem diese Geschichte dann erzählt wird. Aber wenn es dann zu Frankenstein und zu ihrer Idee kommt, weil von Mary Shelley diese Figur sich dann sozusagen vor ihren eigenen Augen dann ausbreitet, dann wird es eben auch wirklich gefährlich und erschreckend und wir sehen im Hintergrund von ihr, während sie also diese Vision hat, sehen wir schon einen dunklen Schatten sich aufbauen. Es wird mit Aquarell gearbeitet und mit Tusche und mit viel mit Schatten. Und ja, mir haben die sehr, sehr gut gefallen, die Bilder.
Lynn Fulton und Felicitas Sala, sie schuf ein Monster, wie Mary Shelley Frankenstein erfand. So der Titel aus dem Englischen von Katharina Naumann, von Hacht Verlag, 40 Seiten, ab 6. Im nächsten Buch geht es um ein hochaktuelles Thema. Letzten Dezember auf der Tagung des PEN Berlin von Ayad Akhtar, dem Vorsitzenden des PEN Amerika, in einem Vortrag thematisiert, der Vorwurf der kulturellen Aneignung. Die deutsche Comic-Künstlerin Birgit Weihe wird an einem US-College mit dem Vorwurf kultureller Aneignung konfrontiert. Später lernt sie die afroamerikanische Germanistikprofessorin Priscilla Lane kennen, die schon als Kind von anderen als Oreo bezeichnet wird. Das heißt, sie ist zu weiß für die schwarzen Mitschülerinnen und für die Weißen ist ihre Haut zu dunkel. Es ist kein einfacher Start ins Leben und sie schließt sich in ihrer Jugend der Skinhead-Bewegung an. Weihe beschließt, diese spannende Lebensgeschichte mit ihr zusammen aufzuzeichnen. Und der Dialog über das Erzählen und die Kritik der Protagonistin werden zu einer eigenen Erzählebene in dieser Biografie, die sich Root Girl nennt. Wie hat Birgit Weihe diesen Comic textlich und bildlich gestaltet?
Also sehr großartig, muss man sagen. Es ist eben sehr, sehr vielschichtig, wie Sie schon skizziert haben, was dort alles an Themen aufgenommen wird. Es ist eben zum einen eine Biografie und zum anderen wird gezeigt, wie diese Biografie von vielen Einflussfaktoren bestimmt wird, von eben einer Herkunftsfamilie, die aus Barbados stammt und der Vater ist, glaube ich, Jamaikaner. Diese junge Frau hat dann das Problem, dass sie einerseits in diese Traditionslinie ihrer Herkunftsländer sozusagen gestellt wird. Sie soll ein karibisches Mädchen sein und sich so verhalten. Und gleichzeitig lebt sie eben in diesem Amerika und wird dort von verschiedensten Gruppen auch wieder ausgegrenzt. Ihr Weg dann sie wird ja ein linker Skinhead, also sie geht dann sozusagen in eine Protestbewegung hinein, den zeichnet Weihe eben im großen Bögen und gleichzeitig zeigt sie also die vielen Störfaktoren, die diese junge Frau behindern. Und wie macht sie das? Also sie macht das, indem sie die ineinander schiebt, diese ganzen Fragen, aber auch immer wieder abwechselnd eben auch die Frau, die sie als Vorbild hatte, immer wieder zu Wort kommen lässt. Das sind dann Diskussionen darüber, wie Weihe zeichnet. Zeichnet sie die Figuren, koloriert sie sie oder zeichnet sie sie als weiße Figuren? Sie diskutieren verschiedene Fragen und es ist eigentlich auch eine Entwicklungsgeschichte der Illustratorin selbst, weil sie eben von erst einer eher skeptischen Haltung gegenüber diesem Vorwurf dann zu einer sehr überzeugten Haltung kommt und sieht, was sie als weiße Künstlerin für Privilegien hatte. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu erzählen. Und natürlich muss man auch noch dazu sagen, es sind die großartigen künstlerischen, bildlichen Entwürfe von Birgit Weihe, die man schon aus ihren anderen Graphic Novels kennt, wie Matt Germanes oder sowas, die immer wieder ornamental und farblich so überzeugend sind. Ich würde gerne noch zwei Sätze zur Bildgestaltung sagen. Und zwar hat mich also wirklich umgehauen, wie sie bildnerisch umsetzt die Geschichte des Missbrauchs, die erzählt wird. Sie zeigt das mit Schwarzfärbungen der Bilder, die darüber gelegt werden und die auch zeigen, wie verletzend, vernichtend und wie überwältigend diese Erfahrungen sind. Und gleichzeitig ist da eine große Sensibilität und Differenziertheit zu sehen bei ihr und eine gelungene, in Anführungsstrichen, Bildgestaltung für dieses Thema habe ich noch nie gesehen.
Das Thema ist ja nicht grundsätzlich eine Missbrauchsgeschichte.
Nein, das ist ein Nebenstrang, der auch noch auftaucht. Aber sagen wir mal, es ist ja überhaupt bei Weihe, es wird gezeigt einerseits die Geschichte einer Emanzipation und einer Selbstfindung und gleichzeitig die Geschichte von großen Verletzungen. Ja, und auch das taucht eben bei ihr auf, ist aber nichts, was jetzt für sie ein Leben lang bestimmend wird. Wobei schon, glaube ich, mal irgendwann der Satz fällt, dass sie sagt, dass sie mit der Angst immer lebte.
Ein hochspannender Dialog zwischen Protagonistin und Erzählerin Birgit Weihe, Root Girl, Avant Verlag, 312 Seiten, ab 14. Die nächste Geschichte kommt aus Slowenien, in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse. Kinder- und Jugendbücher haben wir nicht oft aus diesem Land. Umso spannender, dass hier ein bekannter Schriftsteller, Aleš Steger, eine Geschichte für ältere Kinder geschrieben hat, die zuvor aber ein Theaterstück für Kleine war. Im Mittelpunkt steht der Kurent, ein mythisches Wesen, das mit schauriger Maske und zotteligem Schaffell in vielen Regionen Europas zur Karnevalszeit auftaucht. Mit Kuhglocken behangen vertreibt er den Winter und begrüßt den Frühling. Wir kennen Ähnliches aus dem süddeutschen Raum. Schemen, Schellen und einen Fuchsschwanz trägt man dort. Und das Wesen heißt Naro. Hier in dieser dunklen Geschichte wird der Kurent mit den Problemen unserer Zeit konfrontiert. Der Winter bleibt plötzlich aus, riesige Fabriken erzeugen Speiseeis und verpesten die Luft, Dürre und ewiger Sommer kommen über das Land. Später entstehen unfassbare Müllberge, aber der Kurent kehrt zurück, um den Winter zu suchen und die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Caroline Röder, eine geheimnisvolle, aber auch poetische Geschichte über die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen und dennoch mit einem Funken Hoffnung.
Was in dieser Geschichte ausgebreitet wird, ist natürlich schon sehr dystopisch, muss man sagen. Also dieser fehlende Winter, natürlich assoziieren wir damit weniger jetzt ein Märchen, sondern unsere Ängste vor Umweltkatastrophen, die uns im Moment alle begleiten. Aber gleichzeitig wird eben dieser Kurent auch als ein Retter gesehen oder eine sagenhafte Figur, die immer wieder zurückkehrt. Und mich hat besonders beeindruckt, wie der Autor Räume zeichnet, also erzählt, Räume einem vor Augen führt, zum Beispiel eben, wenn man in diese Eisfabrik kommt und man dann mit ihm an der Hand von Raum zu Raum geht und ganz zum Schluss in die große Halle, in der Winter eingefangen wird und wie er dann eben auch dann diese Räume zusammenstürzen lässt. Also das sind schon gewaltige Bilder. Ich habe das Hoffnungsvolle jetzt eigentlich weniger gesehen. Das ist natürlich durch den märchenhaften Ton schon auch gegeben. Aber eine Katastrophe jagt dann ja auch die andere. Wir haben ja, nachdem die böse Eisfabrik aus dem Weg geräumt wurde, kommt es dann auch fast noch zu einer atomaren Katastrophe. Auch da greift nochmal der Kurent ein. Und man muss eigentlich aus der heutigen Sicht sagen, ob der Kurent denn immer wieder kommen wird, das ist so etwas, was wir uns zumindest als erwachsene Lesenden dann doch fragen.
Wir haben dazu sehr malerische Bilder von Tina Dobratsch, 1984 in Slowenien geboren, hat in Malerei graduiert. Sie ist eine Multimedia-Künstlerin, die auch normalerweise mit verschiedenen Materialien arbeitet. Aber hier haben wir ja dunkle Bilder, überwiegend blau, reine Malerei.
Ja, die Bilder tragen einen auch durch diese sehr poetisch erzählte Geschichte und sie geben ihr aber trotzdem auch noch einen eigenen Ton und Note. Und ich musste dann auch nochmal nachsehen. Ich habe nämlich gedacht, dass die Illustrationen farbig sind. Sie sind aber wirklich immer nur in Blautönen gehalten und sie wirken sozusagen so vielschichtig, dass man, obwohl sie sozusagen so in einem zarten Aquarellton sind und auch sehr häufig in ein Dunkel dann übergleiten, sie sind sehr ausdrucksstark und es gelingt ihr, obwohl es eine mythische Figur ist, es tritt einem sehr deutlich vor Augen.
Aleš Steger wurde 1973 in Jugoslawien geboren, ist Übersetzer, Lektor, Verleger und Autor. Seine letzten beiden Titel, der Roman Never End und Gebrauchsanweisung für Slowenien. Dieser Titel hier heißt Als der Winter verschwand. Mit Malereien von Tina Dobratsch aus dem Slowenischen, von Matthias Göritz, Karl Rauch Verlag, 176 Seiten, ab 12. Erweckt der Kurent den Frühling? So kommen wir jetzt zu einer pubertären Erweckungsgeschichte. Die 11-jährige Magali mit einer ausgewachsenen Schulphobie, sodass selbst die Psychologeneltern ratlos sind, hört zum ersten Mal Beatles-Musik und flippt aus. Innerlich erweckt, verzaubert, verführt. Nowhere Girl von der französischen Illustratorin Magali Le Huche. Caroline Röder, für mich absolut nachvollziehbar, diese Begeisterung. Ich dachte fast, ich lese meine eigene Beatles-Geschichte. Aber wie genial hat Le Huche das ins Bild gesetzt?
Es ist wirklich bezaubernd. Als ich die Verlagsankündigung gesehen habe, habe ich mir gedacht, wer interessiert sich heute denn noch für die Beatles? Das tun doch nur so ältere Menschen. Aber das Gegenteil ist der Fall, wenn man dieses Buch aufschlägt, diese Graphic Novel, die mit so viel unglaublichem Witz diese Geschichte erzählt. Der Strich, den Lösch hat, ist ja fast so ein bisschen wie Zompé, also so eigentlich ein einfacher Comics-Strich. Und dann brechen aber sozusagen die ganzen Symptome der Angstphobie und der Zwanghaftigkeit dieser Figur herein und sie zeigt, dass sie zum Beispiel dann eben immer eine kleine Schar an so Beatles-Kobolden dabei hat und imaginär als unsichtbare Freunde mit sich führt. Diese Figuren, die sind dann auch ganz poppig gemalt, während die Grundgeschichte in einem Pink-Orange gehalten ist und mit schwarzer Tusche einen ruhigen Strich hat. Und dann gibt es aber immer wieder Doppelseiten, in der dann wirklich die Beatles-Mania losbricht. Und am besten gefallen hat mir dieses Mädchen, verbirgt sich ja vor allen, zieht sich immer weiter zurück und dafür wählt sie dieses berühmte Beatles-Lied Yellow Submarine und man sieht dann immer das gelbe Unterseeboot, in dem das junge Mädchen dann einsteigt, wenn sie für sich selber innerlich abtaucht und es ist unglaublich lustig, obwohl eigentlich ja das, wie es ihr ergeht, zum Teil auch sehr tragisch ist, aber man kann viel lachen dabei.
Ja, und ich fand dieses Moment, wenn sie zum ersten Mal die Beatles-Musik hört, ja. Zufällig aus dem Nebenraum, weil die Schwester es aufgelegt hat, wie diese Musik so in ihr Leben flutet, hereinbricht und diese Farbenpracht, die Magali Leüsch da gewählt hat, über eine Doppelseite, wie sich die Farben richtig verteilen und massiv und prägnant sind, das fand ich unglaublich toll, ehrlich gesagt. Also autofiktional und ich fand's auch super lustig, erzählt in Bild und Text Magali Leüsch, Nowhere Girl aus dem Französischen von Sylph Bannenberg, Reproduktverlag, 120 Seiten, ab 10 kann man sagen, oder?
Ja, kann man auf jeden Fall sagen.
Wir kommen zu den Wölfen. Wölfe sind ein beliebtes Motiv in der Kinderliteratur. Mit Rotkäppchen hat wahrscheinlich alles angefangen und nun zieht sich diese Tiergruppe durch die Bilderbücher. Wir bleiben in Frankreich. Wir kommen zu Delphine Brunet, geboren 1974. Sie schreibt und illustriert und führt uns hinein in die Nacht, so tief in den Wald, dass keine Lichtverschmutzung mehr den Blick trübt. Eben wirklich in den tiefen, finsteren Wald. Und dort hört man plötzlich laute Schreien, Kinderschreie, Wolfskinderschreie und eine Mutter, die liebevoll genervt ist, denn schließlich sollen die Blagen irgendwann auch mal schlafen. Aber nein, sie wollen eine gute Nachtgeschichte. Was ist das für ein wunderbares Bilderbuch?
Das ist wirklich auch so komisch angelegt und so einen hintergründigen Humor. Das ist wunderbar, weil in diesem tiefen, finsteren Wald, vor dem sich ja die meisten wahrscheinlich eher fürchten würden, darin sitzen jetzt eben diese neuen Wolfskinder und gucken mit ihren weißen Augen aus der Dunkelheit uns an und es sind aber keine Monster, sondern die wollen einfach ihre gute Nachtgeschichte und es ist eben eine klassische Verhandlungserziehungsgeschichte, ja. Also die Mutter kommt dann an und sagt, ihr habt doch schon euer Küsschen bekommen und ich weiß nicht was und dann wird eben alles durchbuchstabiert, was man alles noch kriegen könnte, bevor es zum Schlafen geht und siehe da, sie kommen dann auch noch auf etwas, was fehlt. Es fehlte dies, das gute Nachtlied und es ist wirklich auch comichaft gezeichnet und man sieht immer nur diese weißen Augen. Und mal lächeln sie und mal schnarchen sie dann am Ende. Die Wolfsmutter trägt eine wunderschöne Pyjama-Hose mit blauen Blümchen. Die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und der Nachthimmel ist wunderbar. Es ist wirklich ein Buch, mit dem man sofort einschlafen kann.
Nach nur 9 Zeilen, der Mond ist aufgegangen, herrscht Stille im Wald. Sie haben es schon gesagt, alle schlafen. Man sieht nur noch zugeklappte Augen und ein Schnarchen. So witzig gemalt, so heiter erzählt. Ein wirkliches Vergnügen. Delphine Brunet im tiefen, finsteren Wald. Aus dem Französischen von Alexander Potika, Picus Verlag. 32 Seiten, ab 4. Und wir bleiben bei den Wolfskindern. Diese hier, die im Übrigen schon 1999 auf die Welt kamen, wurden neu in Szene gesetzt. Es geht anfangs den Kindern nicht so gut. Die Eltern hatten Streit, der Vater verletzt dabei die Mutter und verlässt die Familie. Als er sich versöhnen will, lehnt die Mutter das ab, bleibt mit den Kindern allein, die wachsen heran, aber immer auf der Suche und mit der Sehnsucht nach dem Vater, den sie dann irgendwann zufällig treffen, ihr Glück nicht fassen können. Eine Geschichte der Autorin, Theaterregisseurin und Leiterin des Marbacher Theaters, Anne Mahr, übrigens die Tochter von Paul Maar, mit Bildern von Katrin Scherer, die in ihrer unvergleichlichen Art naturalistisch und dennoch menschelnd ihre Tiere zeichnet. Eine Geschichte, Caroline Röder, über Trennungskinder sicherlich, aber auch über egoistische Erwachsene?
Ich würde eher sagen, es ist eine Geschichte von Gewalt in der Familie. Auf der einen Oberfläche sieht man natürlich diese Trennungsgeschichte, aber für mich war eigentlich viel eindrücklicher diese Auseinandersetzung, die die Eltern am Anfang miteinander haben. Ich gebe zu, ich bin dann mit dem Bilderbuch und seiner Weiterführung nicht mehr so richtig mitgegangen und fand das dann auch schwierig, dass in diesem Bilderbuch im Gegensatz zu dem letzten, was wir gerade vorgestellt haben, dass das dann doch so menschelt in diesem Buch und gleichzeitig aber die Tierhaftigkeit ja trotzdem immer wieder im Vordergrund steht. Also man sieht wirklich Tierkinder, die laufen jetzt auch nicht auf zwei Beinen, sondern man hat das Gefühl, man ist im tiefen Wald und gleichzeitig wird einem eben diese Beziehungsgeschichte erzählt. Und ich fand es ehrlich gesagt eher ein bisschen schwierig, dass diese Mutter als jemand gezeigt wird, die sich dann dieser Versöhnung widersetzt oder auch, dass die Kinder so ein Problem haben, dass die Eltern sich trennen. Man könnte, finde ich, im Jahre 2022 die Geschichte auch anders weiterführen.
Ja, interessant war ja vor allen Dingen, dass am Ende das, was die Kinder vom Vater später lernen, nämlich wie man sich aus einer Falle befreit, letztlich der Mutter das Leben rettet und dann die Mutter sich doch wieder versöhnlich zeigt. Glauben Sie denn, dass diese Geschichte, so wie sie hier erzählt ist, hat es schon was damit zu tun, dass sie jetzt doch schon auch ein paar Jährchen auf dem Puckel hat?
Ich glaube schon. Ich würde eben in der heutigen Zeit diese Geschichte so ein bisschen in Frage stellen und würde sagen, wie würde man anfangen, heute eigentlich über diese Geschichte zu sprechen? Und ich sehe da eigentlich überhaupt keine Schuld von dieser Mutter. Und man könnte auch sagen, es ist doch sehr vernünftig, sich zurückzuziehen und sich zu trennen, so es auch gefährlich wird. Und dass dann zum Schluss dieser Bogen geschlossen wird, dass die Mutter sich noch bedankt dafür, dass so mit väterlicher Hilfe sie aus dieser Falle befreit wurde, das finde ich ein bisschen problematisch.
Die Wolfsjungen, so lautet der Titel von Anne Maar und Katrin Scherer, Atlantis Verlag, 32 Seiten ab 4. Von Tieren zu Puppen, von Trennungen zu Liebesbeziehungen. Der syrisch-deutsche Schriftsteller Rafik Shami, geboren 1946, der mit vielen Preisen geehrt und in 34 Sprachen übersetzt wurde und dessen Werk alle Genres umfasst, vor allem aber auch eine Vielzahl an Kinderbüchern, hat diese Geschichte um die Marionetten und den Puppenspieler Mario geschrieben. Auch dieses Buch ist bereits schon vorher erschienen, nämlich 2013 im Hansa Verlag. Und auch dieses Buch ist neu bebildert, diesmal von der japanischen Illustratorin, Grafikdesignerin und Autorin Ayuko Tanaka, geboren 1972, die zurzeit in Berlin lebt. Was für eine Geschichte haben wir hier von Rafik Shami und wie ist sie bebildert?
Also wir haben bei diesen besten sieben lauter so raffinierte Geschichten und wir hatten das ja schon bei Birgit Weihe, dieses Spiel mit dem Erzählen, und hier haben wir das bei Rafik Shami, der ja sowieso ein großer Geschichtenspieler und Erzähler ist, noch einmal. Er erzählt eben eine Geschichte, die von einem Puppenspieler vorgeführt wird, und dann wird aus dieser Geschichte eine eigene Geschichte entwickelt. Also es ist so etwas wie das Motiv, das Bild im Bild, das Buch im Buch. Haben wir hier das Spiel im Spiel, und diese Puppen emanzipieren sich, sie langweilen sich, weil sie immer die gleiche märchenhafte Geschichte spielen wollen. Sie wollen etwas anderes sein, sie wollen sozusagen selbstständig sein. Auch hier haben wir also eine Emanzipationsgeschichte. Sie fangen dann an, eben die Geschichten fortzusetzen. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte von Rafik Shami, sondern zum Schluss kommt es dann so weit, dass sie die Geschichte von Mario selbst dann zur Aufführung bringen. Und somit schließt sich dann dieses Spiel im Spiel im Spiel und wird ja wirklich ein sehr schöne und spannende und fabulierlustige Geschichte.
Wie sind denn die Bilder von Ayuko Tanaka?
Die sind auch sehr gelungen. Sie sind in einem blassen, ja, was ist das, so ein Violett oder ein dunkleres Rot. Die Figuren sind gezeichnet, sind wie Ausrisse. Es ist wie ein bebildertes Märchenbuch ein bisschen, und gleichzeitig führen sie uns eben diese Marionetten einzeln vor, stellen sie uns in ganzseitigen Illustrationen vor, geben dem Ganzen nochmal einen märchenhaften, einen theatralen Ton.
Wie der Widerstand die Langeweile zerstörte. Rafik Shami und Ayuko Tanaka, Meister Marios Geschichte, Edition Braclo. 80 Seiten ab 6. Das waren die ersten besten 7 im Jahr 2023. Ich danke der Jury. Im ganz Besonderen danke ich natürlich Caroline Röder. Nächste Woche hören Sie hier die Wiener Autorin und Illustratorin Raffaela Schöbitz. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite oder die Sendung auch nochmal zum Nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nun folgt Computer und Kommunikation. Einen guten Start ins neue Jahr wünscht Ihnen Ute Wegmann.